Man denkt eigentlich, man isst, weil man Hunger hat. Aber eigentlich, wir essen, weil es hier rumliegt. Oder auch, weil es mir gerade angeboten wurde. Oder weil man zu Hochzeiten bestimmte Gerichte einfach mal isst. Wir essen aus Langeweile. Wir essen, weil wir traurig sind. Und so merkt man, wie viel wir eigentlich essen, ohne dass wir hungrig sind oder weil wir Energiedefizit haben. Essen ist eine ganze Kultur. Es ist nicht nur, was esse ich. Ja, das wird heutzutage so runtergebrochen auf etwas, was man optimieren soll. Man möchte keine Zeit damit verbringen und möglichst einfach. Und ich denke, wow, dabei geht so viel Gutes und was uns belohnt, verloren. Alleinessen, das ist ja auch ein Phänomen, was heutzutage immer mehr wird oder vom Screenessen. Da gibt es einige Studien, die zeigen, dass es tatsächlich auf metabolischer Ebene ziemlich schlecht sein kann. Und in der Tat können wir zeigen, dass wenn wir Protein zu uns nehmen, dass wir weniger Appetit spüren. 4 Stunden danach, dass unser Hirn komplett umprogrammiert wird. Es ist viel ruhiger. Es funktioniert viel besser.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Oft essen wir nicht, weil wir hungrig sind, sondern weil etwas in uns angestoßen wird. Ein Impuls, ein Gefühl oder auch ein Reiz. Essen wird zur Belohnung, zur Gewohnheit oder auch zum Trost. Manchmal verbindet es uns, manchmal ersetzt es etwas, das fehlt. Unser Essverhalten entsteht also nicht nur im Magen, es entsteht im Kopf. Aber warum essen wir, wie wir essen? Was passiert da in unserem Kopf und in unserem Körper? Antworten hat Professor Dr. Soyoung-Koo Park. Sie ist Professorin für Ernährungsneurowissenschaften an der Charité in Berlin und sie ist Abteilungsleiterin am Deutschen Institut für Ernährungsforschung. In dieser Folge erfährst du, was unser Essverhalten am stärksten beeinflusst, welche Rolle Protein für unser Denken und Verhalten spielt, warum alleine Essen gefährlicher ist, als viele glauben und wie wir uns vor dem Einfluss unseres Umfelds, zum Beispiel dem Supermarkt, schützen können. Natürlich geht's auch um die großen Trends, Abnehmspritzen, Proteinhype und Co. Vor allem wollte ich aber herausfinden, was hilft wirklich, um unser Essverhalten zu verändern. Diese Folge ist kein Diätratgeber, sondern eine Einladung, dein Essverhalten besser zu verstehen und bewusst anders zu gestalten. Hier kommt Professor Dr. Soyoung-Koo Park.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Soyoung, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt endlich sehen. Es hat lang gedauert, aber endlich sitzen wir uns gegenüber.
Ja, ich freue mich auch sehr, Jonas.
Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast. Was hast du denn heute zum Mittag gegessen? Und war es eine bewusste Entscheidung?
Ja, das war eine bewusste Entscheidung. Ich habe tatsächlich eine koreanische Suppe gegessen.
Selbst gemacht?
Ja.
Gibt es denn ein Gericht aus der Kindheit, was für dich so besonders ist oder was auch noch bis heute so emotional für dich ist?
Ja, das sind tatsächlich alle koreanische Gerichte. Ich esse nach wie vor unglaublich gerne und das sind auch immer mein Comfort-Food.
Ich habe gelesen, dass Milchreis für dich zum ersten Mal sehr, sehr besonders war. Wie war es für dich, als du zum ersten Mal Milchreis entdeckt hast?
Ich erinnere mich, wie ich nach Hause gerannt bin und dass meine Mutter erzählt hat, Mama, die kochen Reis in Milch und wir alle so, oh. Aber jetzt koche ich meinen Kindern auch Milchreis.
Ja?
Ja, und ich esse tatsächlich auch, ja.
Und was sagen die koreanischen Freunde? Ja, die können sie noch nicht verstehen.
Nee, ich glaube, das finden sie auch, glaube ich, nicht sehr appetitlich.
Aber spannend, dass das so in Deutschland eher so ein Standardgericht ist.
Total,
aber
ja.
In anderen Ländern anscheinend undenkbar ist, mit Milch Reis zu kochen.
Ja, aber Essen ist ja so durch eigentlich Menschengruppen geprägt. Eigentlich lernen wir ja in der Familie, in der Gesellschaft, sage ich immer, was wir essen und wie wir essen. Zum Beispiel in koreanischer Kultur wird immer im Wasser gekocht oder in Brühe gekocht oder so. Reis wird in Milch gekocht. Das umzudenken ist, wie du merkst, quasi unmöglich. Ja. Und das macht auch das Essen so spannend, weil Essen etwas ist, was wir von klein auf ziemlich festgelegt haben.
So, Yang, grundsätzlich ist ja unser Körper, wenn wir so auf die Welt kommen, sehr schlau. Er weiß ja genau, wann wir hungrig sind, wann wir nicht hungrig sind, also wann wir gesättigt sind, wann nicht. Dafür ist unser Körper gemacht, unserem Gehirn zu sagen, stopp, wir haben genug, wir brauchen gar nicht mehr. Jetzt ist es aber so, dass wir im Laufe der Zeit das ein wenig verlernen. Wir essen nicht, weil wir Hunger haben, sondern aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich konnte rauslesen, dass es neben dem Hunger 14 weitere Faktoren gibt, warum wir essen. Welche Gründe gibt es denn, dass wir essen, wie wir eben essen?
Das ist ein super Punkt. Also diese 15 Gründe, das ist ja schon beeindruckend, weil man denkt eigentlich, man isst, weil man Hunger hat. Aber eigentlich, wir essen, weil es hier rumliegt. Also wenn wir jetzt hier eine Schale Obst oder Chips liegen würde, dann würden wir vielleicht anfangen, da reinzugreifen. Oder auch, weil es mir gerade angeboten wurde. Jonas war so nett, dann sage ich lieber nicht nein. Oder weil man zu Hochzeiten bestimmte Gerichte einfach mal isst. Ja, und so merkt man, wie viel wir eigentlich essen, ohne dass wir hungrig sind oder weil wir Energiedefizit haben. Und vielleicht ist es sogar häufiger, als dass wir tatsächlich essen, weil wir Energiedefizit haben. Wir essen aus Langeweile, wir essen, weil wir traurig sind. Ganz viele verschiedene.
Aus Ablenkung auch wahrscheinlich,
absolut,
oder? Von Gefühlen,
ja,
ne, sich nicht damit zu beschäftigen. Sondern ich habe auch bei mir gelernt, dass man so, wenn man dann gewisse Sachen isst, quasi entspannt unser Gehirn. Also das hatte ich so ein bisschen für mich, dass als ich sehr starke Kopfschmerzen hatte, hatte ich im letzten Jahr über einen längeren Zeitraum. Und da war irgendwie dieses Essen, egal was, das war aber einfach irgendwie eine kurze Entspannungsphase, hatte ich so das Gefühl für meinen Kopf.
Das ist ja also ganz toller Aspekt. Absolut. Und dann fängt man darüber an nachzudenken, wieso ist das denn so? Aber wenn man überhaupt sich anschaut, guck mal, am Tag 1, wo Kinder geboren werden, ab da essen wir. Wir essen mehrmals am Tag und wir können da noch gar nicht selber auf die Nahrungssuche gehen und essen. Das heißt, es gibt jemanden, der uns versorgt, der säugt uns oder die säugt uns eigentlich. Das heißt, Essen ist unmittelbar verbunden mit sozialem Aspekt und soziale Bindung. Und das behalten wir, weil wir jahrelang versorgt werden, bis, sag ich mal, bis wir 20 sind, ja. Und dann haben wir aber ganz viele dieser Aspekte, so wie jemand, der mir was bekocht zum Beispiel oder der mich zum Essen einlädt, das ist jemand, den ich vertrauen soll. Mhm. Und das ist auch, was die Studien belegen. Wenn wir gemeinsam essen oder gleiches Gericht essen, dann vertrauen wir mehr miteinander oder sind mehr bereit zu kooperieren. Also diese ganze Business Dinners hat tatsächlich einen Sinn. Oder wenn wir darüber nachdenken, dass die Römer früher gemeinsam gegessen haben, um zu zeigen, dass da kein Gift drin ist und dass sie Kooperationsverträge abschließen oder miteinander zusammenarbeiten zu können. Das hat alles einen Sinn.
Du hast ja gesagt, jetzt so bis 20 entscheiden wir nicht selbst, sondern vielleicht dann die Eltern oder so ein bisschen das Umfeld, ne, gibt es uns ein bisschen vor. Aber dann kommt irgendwann das Alter, wo wir eben selbst entscheiden können, was wir essen. Und oft wissen wir ja, was das Richtige wäre, aber entscheiden uns im Alltag dann doch nicht jetzt für die gesunde Alternative oder eben für das richtige Essen, damit wir wieder Energie bekommen, ne, wenn wir in diesem Energiedefizit sind. Woran liegt das jetzt gerade, dass bei solchen Entscheidungen, dass wir eben nicht rational entscheiden, sondern dann doch irgendwie unseren Gefühlen, Emotionen irgendwie stattgeben und uns dann anders entscheiden, als wir eigentlich im Nachhinein vielleicht wollen? Also woran liegt das, dass wir uns da nicht auf das entscheiden, was wir eigentlich haben wollen?
Ja, super Punkt. Ich glaube, ganz häufig denken die Menschen, Essen ist wie ein Medikament. Also jetzt denke ich, ich möchte mich gesund ernähren, also esse ich jetzt einen Salat zum Mittag. So, dann war das jetzt gesund. Ich würde sagen, Ernährung ist ganz anders. Es ist eher vielleicht wie Sport. Wenn ich jetzt gesund sein will und einmal in Fitness gehe und 3 Stunden auspowere, aber dann halt Rest des Jahres nicht, das hat jetzt nicht gebracht. Man muss jeden Tag kontinuierlich das immer weitermachen. Und so ist es auch mit Ernährung. Und hier auch nochmal so konzeptuelle Gedanke. Wir essen etwas, das heißt, wir tun etwas von unserer Umwelt in uns hinein. Und jetzt kommt's, das wird ein Teil von uns. Weil aus dem Essen bauen wir unser Körperteil. So muss man sich das vorstellen. Das heißt, ich sollte eigentlich kontinuierlich immer nur was Gutes in uns reintun. Wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt eigentlich gesund ernähren. Oh, heute Abend, nee, ich habe mich ja schon mal gesund ernährt, deshalb jetzt nicht mehr. Das funktioniert nicht ganz, weil Essen auch etwas ist, was total von Gewohnheiten gesteuert wird. Das heißt, ganz häufig, und jetzt würden sich viele erschrecken, denken wir gar nicht nach, darüber nach, was wir eigentlich essen. Sondern wir machen das aus Gewohnheit. Ja, mittags, ja, da esse ich ja eigentlich mal gerne Nudeln. Oder, und man, kein Mensch steht morgens auf und denkt, okay, was möchte ich denn heute mal frühstücken? Ja, sondern hat ganz bestimmte routinierte Sachen. Und daran merkt man, dass es ganz festgelernte Gewohnheiten sind. Und wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, wie könnte ich denn gesund ernähren? Da müssen wir an dieser Gewohnheit arbeiten, also Gewohnheit ändern.
Aber es ist ja dann doch schwieriger im Alltag, als man denkt, diese Gewohnheit anzupassen. Und du untersuchst ja Gehirn, Körper. Was ist so deine Erfahrung von Studien her? Wie schaffen wir es da, eine gesunde Routine dann zu bekommen?
Super wichtig. Ja, da gibt es verschiedene Methoden. Ich sage jetzt mal, die gewöhnliche Diäten, die basieren ja meistens auf Selbstkontrolle. Irgendwie mittags skippen oder Shake trinken oder so. Okay, wenn man jetzt sagt, ich mache bis zum Ende meines Lebens, dann kann das klappen. Das wird wahrscheinlich kein Mensch machen wollen. Jeder hat so eine Vorstellung, ich mache das eine Weile und wenn ich abgenommen habe, dann mache ich wieder nicht mehr. Das funktioniert ja nicht. Um Gewohnheiten zu ändern, muss man überhaupt im Klaren sein, was mache ich denn? In unseren Studien fragen wir ganz häufig den Probanden, akribisch zu notieren, was sie gegessen haben und wie viel. Und es gab häufig Fälle, wo der Proband uns anruft und sagt, wisst ihr was? Weil ich das gemacht habe, habe ich jetzt 20 Kilo abgenommen. Ich habe gesehen, wie viel Junkfood ich einfach so nebenbei esse. Also überhaupt bewusst werden, was esse ich, wie viel.
Vergisst unser Bewusstsein, was wir so über den Tag, über die Woche so gegessen haben vielleicht? Oder?
Ich glaube, alles, was so, sage ich mal, allgegenwärtig ist, wird unterschätzt. Nimm einen Schokoriegel, das tut ja nichts. Oder und ich glaube, Ernährung ist grundsätzlich so ein Thema, was viele unterschätzen, weil jeder das macht und zwar mehrmals am Tag und das kann ja nicht so schlimm sein. Und deshalb ist ein erster Schritt, glaube ich, sehr wichtig, dass man bewusst wird, was mache ich wie und wo kann ich ansetzen? Welche Gewohnheit kann ich ersetzen? Das ist immer
deine Philosophie, ja, nicht mehr zu machen, sondern anders, ist auch unser Motto,
genau, ja,
dass wir gar nicht mehr machen müssen, sondern ersetzen sollen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du, dass Menschen gar nicht vielleicht die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Wirkung auf unseren Körper, auf unser Gehirn, dass viele gar nicht darüber Bescheid wissen und jetzt denken, so ein Schokoriegel am Nachmittag, das schmeckt mir jetzt, ich habe da irgendwie Lust drauf, aber vielleicht gar nicht verstehen, was hätte das vielleicht für Auswirkungen auf, weil du hast in dem Interview mal gesagt, dass Essen viele biochemische Vorgänge anstoßen kann und sogar unser Handeln und Denken beeinflussen kann.
Unmittelbar, sofort.
Magst du mal so ein Beispiel bringen, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen auch verstehen, welchen Zusammenhang da Ernährung und das Denken und Handeln haben kann? Gibt es da so ein Beispiel?
Was und alle sind so, Gott, wie kann das denn sein? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann denke ich, denk doch mal an Kaffee. Wieso trinkt man denn Kaffee? Um wach zu werden. Das ist ja so wie, ich sage jetzt mal Doping. Ja, das ist, glaube ich, das einfachste Beispiel. Aber neben Kaffee gibt es natürlich auch viele andere Faktoren, zum Beispiel Blutzucker. Wenn wir zum Mittag eine ganz große Portion Nudel gegessen haben mit Tomatensauce, dann kann es sein, dass man anderthalb Stunden später danach dann, oh, ich muss jetzt mich hinlegen und schlafen, weil ich bin so müde gerade. Und das liegt daran, dass man so schnell Blutzucker ansteigen lassen hat. Und danach natürlich Insulin, das wieder alles abbaut und dann so eine Art hypoglykämische Erscheinung hat. Das ist die andere Sache. Das kann jeder, glaube ich, ein bisschen nachvollziehen. Was wir in unserer Forschung gezeigt haben, ist Proteinaufnahme. Protein ist ja gerade so ein Hot Topic. Ja, alle wollen Protein essen, ist gut für Muskelaufbau. Und Protein ist total spannend eigentlich, weil Protein etwas ist, was wir essen müssen jeden Tag, weil wir brauchen essentielle Aminosäuren und die können wir nicht selber produzieren. Das können wir nur aus der Nahrung zu uns nehmen und das kann Protein uns liefern. Und es gibt sogar Theorien, die besagt, wir gehen eigentlich auf eine Nahrungssuche, um dieser Protein aufzunehmen. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir bestimmte Menge an Protein zu uns genommen haben, dann sind wir fein. Dann sind wir entspannt, müssen nicht weiter suchen, hektisch oder weit laufen oder so. Musst du dir vorstellen, wie so ein Jäger und Sammler. Okay, ich habe heute Morgen ein ganzes großes Tier erlegt, habe gegessen, fertig, ich muss jetzt heute nichts mehr machen. Und interessanterweise zeigen das Belege auch mit anderen Affen. Die haben ganz konstante Proteinaufnahme am Tag, wobei Zucker, also Kohlenhydrate und Fett groß variieren können. Und wir haben uns gewundert, kann das denn sein, dass tatsächlich, wenn wir morgens viel Protein essen, dass wir dann tagsüber auch anders sind, weil der Effekt soll stundenlang andauern, also für den Rest des Tages. Und das fanden wir schon spannend. Und das haben wir untersucht und in der Tat können wir zeigen, dass wenn wir Protein zu uns nehmen, dass wir weniger Appetit spüren, 4 Stunden danach, dass unser Hirn komplett umprogrammiert wird. Es ist viel ruhiger. Es funktioniert viel besser und das ist nicht nur begrenzt auf Essenssituationen, sondern auch zum Beispiel Situationen, wo wir Sachen lernen müssen, Entscheidungen treffen müssen oder mit anderen Menschen interagieren müssen. Mhm. Also es scheint tatsächlich einen fundamentalen Effekt auf unser Gehirn und auch unsere Entscheidung zu haben.
Aber einen positiven würdest du sagen, wenn wir Protein zu uns nehmen? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja, es ist anders in dem Sinne, dass es, ich habe den Eindruck, dass die Menschen viel ruhigere Entscheidungen treffen, aber die werden auch nicht langsamer, die werden effizienter mit ihren Entscheidungen.
Aber es ist ganz spannend, weil ich hatte nämlich eine Studie auch gefunden, dass es einen Unterschied macht, ob wir morgens Kohlenhydrate oder Proteine essen. Und ich hatte, aber ich bin ja der Laie, du kannst jetzt gerne korrigieren, ich hatte nämlich gelesen, dass wenn Menschen Proteine essen, erhöht sich der Tyrosinwert. Und das ist irgendwie eine Aminosäure, ein Vorbote quasi von Dopamin.
Genau.
Und die Forscher und die Forscherinnen haben jetzt irgendwie daraus aber geschlossen, dass wenn Menschen Proteine zu sich nehmen, dass dann sozusagen Dopamin vorhanden ist. Wir sind glücklich, wir sind zufrieden und sich dadurch dann ein bisschen leichter sich über den Tisch ziehen lassen, weil sie dann mit einem kleinen, fairen Geldbetrag dann schon zufrieden wären, obwohl sie eigentlich vielleicht, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Gehaltserhöhung, ja, die haben sehr viel Proteine gegessen, gehen dann in so eine Verhandlung rein, kriegen ein Angebot, was besser ist und sind vielleicht schon eher damit zufrieden, als wenn sie nicht so viele Proteine. Ist da was dran oder wie ist die Forschung, die Wissenschaft?
Genau. Das ist unsere Studie, die wir 2017 publiziert haben. Und da haben wir tatsächlich ein und die gleiche Person zweimal ins Labor eingeladen und haben einmal proteinreiche Frühstück gegeben und einmal kohlenhydratreiches Frühstück. Da haben wir ganz viel Blut abgenommen und dann haben wir geguckt, was passiert. Und exakt, Tyrosin erhöht und Tyrosin ist Vorbote von Dopamin. Mittlerweile haben wir auch Hirndaten, wo wir sehen, dass es auch dopaminäre System ganz anregt im Gehirn. Und diese Menschen waren toleranter, wenn sie unfair behandelt worden sind. Die waren ruhiger, denen hat das nicht so gestört.
Okay, das heißt auf der einen Seite, deswegen war meine Frage mit positiv, auf der einen Seite sind Menschen ruhiger, können vielleicht hier und da dann bessere Entscheidungen treffen, weil sie eben ruhiger sind. Aber in manchen Bereichen, wie jetzt eben bei so einer Gehaltserhöhung vielleicht, weil sie, oder unfaire Behandlung, da sind sie so ruhig, dass denen das dann auch egal, also es ist dann so ein Plus-Minus irgendwie, oder? Ja. Also hat Vor- und Nachteile, Proteine.
Ich sage jetzt mal, das kommt ein bisschen auf die Situation an. Ne? Wie willst du denn in so eine Verhandlung reingehen? Willst du da ganz aufgekratzt reingehen oder möchtest du lieber ganz ruhig und ne, dass du, also ich glaube, diese ruhig heißt nicht unbedingt, dass man über den Tisch ziehen lässt. Okay. Ich glaube, das ruhig heißt, okay, ich überlege, was für mich langer, ich sage jetzt mal, in weiter Zukunft sinnvoller ist zum Beispiel. Oder was wir in unseren anderen Daten beobachten, ist, die sind viel schneller in ihrer Entscheidung. Aber das Gehirn ist viel beruhigter, wenn ich das so sagen darf. Ich habe den Eindruck, das erinnert mich sehr stark an Parasympathikus. Also das heißt ja nicht, dass wir schlafen, sondern wir sind viel ruhiger. Und wenn wir in so einem parasympathischen Zustand sind und eine Entscheidung treffen, dann würden wir vielleicht bessere Entscheidungen treffen.
Wir sind gelassener vielleicht. Ne? Vielleicht ist Absolut. Das so ein schöneres Wort genau. als ruhiger. Sonst, ja. ne? Wir sind einfach gelassener. Das heißt, du würdest sagen, Proteine, ja, gut für die Muskeln, aber auch gut fürs Gehirn, für den Körper, wenn ich
absolut.
Dich jetzt richtig verstehe.
Ja. So, jetzt aber.
Ja, jetzt.
Ich weiß, dass es heutzutage einen großen Trend mit Protein gibt, mit ganzen Proteinshakes und Pulver und so. Und es gibt ja die empfohlene Menge an Protein pro Tag. Das Gehirn und natürlich auch unser Körper braucht viel mehr als nur Protein. Und definitiv mehr als Proteinshake. Weil wenn wir kontinuierlich Protein aufnehmen würden, kann es auch sein, dass unser Gehirn irgendwann sich da auch anpasst und nicht mehr gleichen Effekt zeigt. Und das ist ja auch bei anderen Drogen So, ne? Mhm. Kaffee muss man irgendwann 2 Tassen trinken. Ja. Das untersuchen wir gerade. Wie ist es denn eigentlich? Adaptieren wir irgendwie zu der Proteinmenge? Aber was noch wichtigere Botschaft hier ist eigentlich, die ich unbedingt sagen muss, das Gehirn braucht viel mehr als einfach nur Tyrosin und Protein. Und wenn wir Tyrosin bevorzugen, dann vernachlässigen wir eigentlich alles andere. Unter anderem Tryptophan. Das ist ein Vorläufer von Serotonin, mhm, was auch sehr wichtig fürs Gehirn ist. Und eine gesunde Balance ist immer wichtig. Deshalb so divers wie möglich essen, nicht nur aus Proteinpulver leben.
Genau, das heißt, du hast jetzt eben so einen Vorteil von Protein, aber die Einschränkung quasi, du hältst von dem Protein-Trend, der ja momentan wirklich da ist. Ja. Ne? Es gibt ja auch viele Ernährungsformen, die sagen, ne, Kohlenhydrate wegstreichen und nur auf Proteine gehen. Nee, sagst du, Vorsicht, weil das Gehirn oder der Körper könnte sich eventuell anpassen, dann brauchen wir immer mehr an Protein,
genau, damit
noch die gleichen Körperfunktionen entstehen.
Mhm. Und der Körper braucht auch Kohlenhydrate, mhm, ja, weil das liefert natürlich auch sehr viele andere Ballaststoffe, Mikronährstoffe, Makronährstoffe, mhm, und die brauchen wir auch.
Ich glaube, wir müssen jetzt, jetzt haben wir über Proteine schon gesprochen, ich glaube, wir müssen jetzt vielleicht mal über das ganze Thema Zucker sprechen, weil du wirst mir wahrscheinlich recht geben, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja Zucker immer mehr in allen möglichen Bestandteilen, in Lebensmitteln hinzugegeben wird, weil wir Menschen ja effizienter leben wollen, wir wollen schneller leben und deswegen greifen wir eben auf Lebensmittel zu, die schon fertig sind, wo dann eben aber Zucker drin sind, damit sie haltbar gemacht sind. Welche Rolle spielt aber denn Zucker, also der industrielle Zucker, welche Rolle spielt der für unser Gehirn, für unseren Körper? Was sagt die Forschung, die Wissenschaft?
Ja, also wenn wir über Ernährung sprechen, muss ich immer uns in diesen Hunter-Gatherer, also ne, Jäger- und Sammler-Situation versetzen, weil eigentlich ist es überhaupt nicht normal, wie wir jetzt leben. So ist, dafür ist unser Körper gar nicht gemacht. Ne? Deshalb auch dieser ganz große Anzahl an Übergewicht, weil unser Umwelt, in der wir leben, ist nicht kompatibel mit, wie unser Körper sich entwickelt hat. Mhm. Zucker im Prinzip super Sache, weil je schneller die Energie zur Verfügbar ist, desto besser kann ich vom Bären weglaufen oder ne, sonst andere Tätigkeiten machen. Machen wir meistens nicht. Jonas, du rennst bestimmt nicht jeden zweiten Tag vom Bär weg, musst auch nicht nach so körperlich viel arbeiten. Und ich glaube, in bestimmte Situationen, wie wenn man irgendwie Marathon läuft oder so oder vorhatte, körperlich viel zu betätigen, ist das, glaube ich, sehr gut. Aber so schnell, so rapid verfügbare Zucker kannten wir eigentlich nicht, sage ich mal, wenn wir jetzt evolutionär zurückgehen. Und da kommt das Problem, weil wir sollten das bevorzugen, weil das ist eigentlich im Prinzip eine gute Sache. Das sichert uns. Aber es gibt einfach zu viel und zu oft. Und es ist überall und es ist ganz billig. Und dann fängt das Problem natürlich an, weil der Körper will immer mehr. Natürlich soll er auch. Aber das sollte eigentlich nicht so viel davon sein. Also.
Aber konntet ihr auch zeigen, weil du ja Körper, Gehirn untersuchst, dass Zucker negativen Einfluss auf Entscheidungen, auf Handeln irgendwie hat? Gibt es da irgendwas aus eurer Richtung?
Genau, wir haben eine Studie rausgebracht, eine Übersichtsarbeit, wo wir zeigen, dass dieser kurzkettige Zucker, also tatsächlich Weißzucker oder auch Weißbrot oder so, tatsächlich langfristig schlecht sein könnte fürs Gehirn, vor allem im hohen Alter. Mhm. Und dass da aber, also Zucker ist ja nicht alles Zucker, sondern Kohlenhydrate. Da gibt es auch langkettige, die langsam abgebaut werden, so wie Vollkornprodukte oder so. Die waren aber doch förderlich für Hirnfunktion sowie Gedächtnisleistung oder so.
Das Schöne an unserer Welt ist ja, dass wir frei entscheiden können. Mhm. So denken wir zumindest. Weil in der Recherche habe ich mich gefragt, ist unser Wille wirklich frei? Oder sind wir, wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, durch unsere Kindheit, durch unsere Gewohnheiten schon so vorprogrammiert oder schon so justiert, dass wir gar nicht im Alltag, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir in ein Restaurant gehen oder zu Hause kochen wollen, dass wir gar nicht frei entscheiden können, weil es schon gehirntechnisch schon so vorprogrammiert ist, dass wir eben zu den Nudeln greifen, anstatt was anderes. Wie siehst du das? Haben wir einen freien Wille noch im Alltag oder sind wir schon so sehr geprägt bei der Entscheidungsfindung?
Also geprägt klingt ja so manipuliert, aber es ist ja auch etwas, was wir gelernt haben, weil wären wir nach der Geburt ganz alleine, hätten wir nicht lernen können, was essen wir denn? Was essen wir zum Frühstück? Was essen wir zu Abendbrot? Was essen wir im Winter? Und das war ein super wichtiges Wissen, das wir haben sollten. Das ist überlebenswichtig. Und die sind sehr, sehr gut gelernt. Sehr gut gelernt heißt, dass sie zur Gewohnheit geworden sind und die auch im Kindheit sehr oft eingeprägt worden sind. Und es geht nicht nur um den Nahrungsmittel, sondern wie wir essen. Essen wir als Familie zusammen? Essen wir Abendessen immer gemeinsam? Oder ist jeder für sich? Essen wir vorm Fernseher? Oder die Eltern sind nicht da? Die Kinder müssen schnell fertig Pizza? Auch das wird gelernt. Das ist, Essen ist eine ganze Kultur. Es ist nicht nur, was esse ich? Ja, das wird heutzutage so runtergebrochen auf etwas, was man optimieren soll. Man möchte keine Zeit damit verbringen und möglichst einfach. Und ich denke, wow, dabei geht so viel Gutes und was uns belohnt, verloren.
Was geht denn verloren? Magst du das mal erklären?
Ja, das kann ich gerne machen. Aber dann lass uns mal, vielleicht kann ich ja da anfangen, was Essen eigentlich bedeutet. Mhm. Ab Tag 1 essen wir jeden Tag. Das heißt, Essen ist ganz, ganz stark mit Bonding, mit Verbundenheit. Ja, die Person, die mich füttert, die ist unglaublich wichtig. Und der sollte ich immer hinterherlaufen. Das heißt, mit Essen verknüpfen wir auch, welche Personen sind wichtig und dass überhaupt andere Menschen für mich wichtig sind. Ja, wir sind nicht so wie Fische, die aus dem Eier schlüpfen und können dann schwimmen, sondern wir leben in sozialen Netzwerken. Und dann lernen wir, wie wir essen, was wir essen. Und Essen ist eigentlich viel mehr als Nahrungsaufnahme, sondern es geht hier darum, was für Gespräche führen wir denn? Gibt es Regeln, ja, beim Essen? Essen wir mit Händen oder essen wir mit Gabel und Messer? Und muss Papa anfangen? Oder was für Gesprächsstoffe haben wir denn? Ist es eine Insel am Tag, wo die Familie sich trifft und sich freut, weil es jetzt Essen gibt und darüber nochmal bondet? Mhm. Ja. Und wenn man das so weiterentwickelt und dann nochmal rückschaut, okay, was ist mit den Kindern, die zum Beispiel aus anderen sozioökonomischen Haushalt kommen, für denen einmal am Tag warme Mahlzeit in der Schule zum Beispiel die einzige richtige Mahlzeit ist, weil die Eltern es nicht schaffen, morgens und abends richtige Mahlzeiten zu kochen und zuzubereiten. Und wie lernen die das denn? Ja. Und wie gesagt, wenn wir an Essen denken, dann ist all dieses Gefühl, Stimmung und diese Geborgenheitsgefühl abgespeichert. Mhm. Es ist nicht nur Geschmack, Geruch, sondern dieses Gefühl von umsorgt zu werden, ein Teil des Ganzen zu sein. Und ich glaube, das ist etwas, was heutzutage die Leute nicht darüber zu reden und vielleicht vernachlässigen. Und dann kann man noch einen Schritt weitergehen. Da fragt man sich, wo kam dann das Essen her? Das Essen wurde ganz häufig selbst versorgt. Das heißt, man hat angebaut, man hat es getrocknet oder irgendwie haltbar gemacht und man musste haushalten, was man wann isst, ne, was noch vorher schlecht wird. Man hatte unglaubliches Wissen darüber, wie bestimmte Gemüse funktioniert, was man trocknen kann, was nicht. Und dann hat man natürlich auch einen Bezug zu Jahreszeiten, ja, und den ganzen Umwelt um mich herum. An dem Hang brauchen wir gar nicht mit Zucchini anzufangen. Der ist so schattig. Das haben wir auch alles nicht mehr. Haben wir auch alles optimiert. Es gibt jetzt, wir gehen zum Supermarkt. Ich gehe zum Supermarkt, kaufe meine Zucchini, denke nicht viel drüber nach. Ich gucke einfach, ist das aus der Region? Ah ja, okay, dann kaufe ich. Und ich glaube, dadurch geht so vieles verloren in Bezug auf, wo gehöre ich hin? Ich bin ein Teil vom Ganzen. Und dieses Gefühl, dass man ein Teil vom Ganzen ist, das ist so unglaublich wichtig für uns eigentlich, für unser Wohlbefinden und auch damit wir uns geborgen fühlen können.
Also sagst du ja, dass das Essen weit vor dem beginnt, dass wir den Teller haben und mit Gabelmesser essen, sondern das fängt viel weit vorher an mit Anbauen oder mit was kaufe ich überhaupt ein? Kenne ich das Produkt? Wo kommt es her? Kenne ich mich damit aus? Koche ich vielleicht zusammen mit Freunden, mit der Familie? Also du sagst, das Essen ist eigentlich viel mehr als nur der Prozess in den Mund zu stecken,
genau,
quasi.
Genau, ja. Oder ne, ich werde auch manchmal kontaktiert von Leuten, die sagen, ich habe eine Pille entwickelt, das kann Essen ersetzen. Ich sage, ich will das gar nicht hören, weil das ist eigentlich ganz schlimm, weil wir rationalisieren hier gerade alles weg. Alles, was uns potenziell Freude machen kann und Verbundenheit zu unserer Umwelt und zu unserem sozialen Miteinander schaffen kann. Und was wollen Sie mit der Zeit machen?
Ja, ich bin jetzt so zwiegespalten, weil auf der einen Seite entwickeln wir uns natürlich als Gesellschaft, als Menschen weiter, ne? Und natürlich alle haben momentan viel zu wenig Zeit für irgendetwas, ja, ne? Und deswegen sehen viele dann Essen oder Ernährung so als, okay, das müssen wir effizient machen, wir haben jetzt nur eine halbe Stunde Zeit und können gar nicht so richtig in den Austausch gehen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch ganz viele Gefahren daran, wenn wir eben nur noch unterwegs essen oder es gibt ja auch jetzt neuerdings die Shakes, ne, die so eine, ja, Mahlzeit ersetzen, in Anführungsstrichen. Du kannst es trinken unterwegs, ne, was ich auch total furchtbar finde. Aber das heißt, du setzt dich hierfür ein, dass wir dieses Soziale nicht aus den Augen verlieren.
Genau. Ich will jetzt nicht sagen, wir sollten jetzt alle zum Bauer werden. Mhm. Das geht ja auch gar nicht. Aber ich glaube, wir sollten Essen als Ganzheitliches mehr wertschätzen als nur Nahrungsaufnahme.
Und nur in Kohlenhydrate, Proteine zu denken, sondern wirklich zu sagen, hey, genau, das ist ein soziales Ereignis.
Ja, und das könnte sogar fast mehr Wert haben, als habe ich jetzt genug Kalzium. Ja, natürlich ist es auch wichtig, genug Kalzium zu haben. Aber ich glaube, Essen hat einfach viel mehr Kraft, viel mehr Wirksamkeit auf uns, als wir denken, dass es nur darum geht, dass wir unseren Speicher voll haben.
Also das Schlimmste, was wir machen können, ist dann mit Handys und Fernseher da. Wir sitzen schon zu vier zusammen als Familie und alle gucken Fernsehen dabei, anstatt sich Geschichten zu erzählen, zu fragen, wie es dir geht. Das kann, ja, man so ein bisschen mal den Zuhörern und Zuhörerinnen wieder vielleicht genau motivieren.
Dazu kann ich gerne was sagen. Aber vorher, nicht, dass ich jetzt hier zu streng klinge. Ich will auch noch mal sagen, zum Beispiel Proteinshakes. Mhm. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich bin in einem Meeting-Marathon und ich komme nicht zum Mittagessen, aber ich muss irgendwie funktionieren. Trinke ich auch einen Proteinshake und denke, okay, das war jetzt nicht optimal, aber besser als gar nichts. Ich glaube, für solche Fälle ist das perfekt gemacht. Jetzt um das Alleinessen. Das ist ja auch ein Phänomen, was heutzutage immer mehr wird oder vom Screenessen. Da gibt es einige Studien, die zeigen, dass es tatsächlich auf metabolischer Ebene ziemlich schlecht sein kann. Vor allem bei Männern. Das ist auch sehr spannend, dass es da Geschlechtereffekte gibt. Aber das sind meistens, sage ich jetzt mal, epidemiologische Studien oder, ne, also größere Rahmen, die zeigen, dass wenn man länger sozusagen allein gegessen hat, dann kann das tatsächlich schlechten Effekt haben.
Also zum Beispiel schlechter Effekt heißt dann?
Die zeigen viel höhere Risiko für metabolische Syndrom zum Beispiel. Die können viel eher depressive Symptome zeigen. Und das sind ja schon sehr gravierende Effekte. Allerdings ist es bei diesen Studien nicht klar, ob das dadurch zustande kommt, dass sie was Schlechtes essen oder mehr essen, weil sie abgelenkt sind oder so, sondern das zeigt einfach nur Leute, die berichten, dass sie häufig alleine essen und das sei es in zweimal die Woche oder so, die zeigen schon signifikante statistische Unterschiede. Das kann aber dadurch zustande kommen, jemand, der allein ist, ist offensichtlich mehr isolierter. Jetzt eine Familie mit drei kleinen Kindern, so wie bei uns, da würden wir kaum alleine essen, weil wir immer mit irgendjemand essen. Und aber jemand, der älter ist und vielleicht alleine lebt, und das weiß man nicht, ob das jetzt alleine essen an sich ist oder generell Einsamkeit.
Ja, aber es ist spannend, dass du es berichtest, weil, also ich kann es ja sagen, die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen es, ich bin seit längerer Zeit Single und esse dann auch häufig alleine zu Hause, weil ich ja jetzt in dem Sinne kein typisches Arbeitsalltag habe, wo ich jetzt ein Team habe, wo immer Kollegen da sind und in der Kantine, yeah, sondern, ne, ich mache auch viel Homeoffice oder bin unterwegs und esse dann so für mich alleine. Und ich merke ja schon den Unterschied, also Kochen zum Beispiel für mich alleine macht super viel Spaß, auch wenn ich mit anderen kochen würde. Das ist kein Problem, yeah, das ist so für mich meine Insel. Aber ich merke schon dann, wenn ich esse, dass es schon ein anderes Gefühl ist, als wenn ich mit Freunden esse oder mit meiner Familie esse. Also ich merke schon, ich versuche mich nicht abzulenken, aber nach ein, zwei Tagen alleine essen, denke ich mir so, also, ne, jetzt braucht man irgendwie einen Bildschirm oder eine Ablenkung, weil man irgendwie so denkt, jetzt esse ich schon zum dritten Mal hier alleine, ich kann jetzt nicht wieder hier rausgucken und irgendwie meine Gedanken, sondern ich brauche irgendwie einen Konsum. Also ich kann Menschen verstehen, dass sie sagen, hey, beim Essen ist es schwierig, wenn man alleine ist, auf lange Sicht auf Displays oder so zu verzichten oder auf Nebengeräusche. Und ich war jetzt letztens, wie gesagt, mit Freunden wieder essen und irgendwie habe ich das Gefühl, man nimmt es ganz anders wahr, was man da isst, als wenn man es alleine macht.
Ja, und man tauscht ja auch darüber aus, wie ist denn dein Pommes? Also meins ist ganz lasch oder, ne? Also man redet darüber. Und es gibt auch tatsächlich Studie, die berichtet, dass das ist eine sehr groß angelegte Studie gewesen, die berichtet, dass Menschen viel höhere Wohlbefinden berichten, wenn sie gemeinsam essen, viel mehr lachen. Und was spannend war, dass sie sich viel mehr in das gesellschaftliche Leben einbringen. Mhm. Ja, und das könnte ja dann auch für Firmen sehr interessant sein. Ja, das heißt, dass sie die Gesellschaft oder die Gruppe, wo sie hingehören, daran auch selber interessiert sind, das schöner zu machen. Mhm. Ja, und genau diesen Grund hat ja das Essen auch. Ja, diesen Effekt oder diese Funktion soll ja das Essen haben. Wenn man darüber nachdenkt, okay, wir lernen das als Kinder und das signalisiert uns, wer kümmert sich um mich oder ne, wer ist für mich wichtig, wer versorgt mich und wie fühle ich mich geborgen. Und ganz häufig frage ich mich, dieser ganze Sternköche und so weiter, ob es nicht auch darum geht, dass die Menschen das Gefühl haben, jemand hat jetzt was ganz Spezielles nur für mich gekocht. Ne, auf eine ganz abstrakte Ebene. Ja. Ja. Und diese Person ist so schwer zu bekommen. Ich habe jetzt 1,5 Jahre gewartet. Ich persönlich mag das auch total gerne. Zum Beispiel hier in Berlin gibt es bestimmte Bezirke, wo zum Beispiel eine türkische Oma selber Maultasche macht. Und da gehe ich auch gerne hin, weil ich weiß, das macht, ich weiß, sie sitzt in der Küche und macht das den ganzen Tag und das darf ich essen. Ja, und das hat viel größeren Wert als jetzt. Ja, weiß ich nicht, was anderes Fertiges zu essen.
Kennst du den Netflix-Film Die Nonnas?
Die Nonne, ja.
Ne, da muss ich jetzt irgendwie dran denken, weil da sieht man ja, ne, was so italienische Großmütter, die kochen und dann ne, die Intention des Restaurants, man möchte irgendwie eine Gemeinschaft bilden, es soll nicht jeder separat an einem Tisch sitzen, sondern es soll wie so ein Sonntag in so einer italienischen Familie, es gibt einen großen Tisch, überall steht etwas und jeder nimmt sich irgendetwas. Mhm. Das ist ja, glaube ich, genau das, was du ja meinst, was eigentlich so Essen mit uns machen kann. Ne?
Absolut. Und ich muss sagen, ich bin super schlechte Alleinesserin. Ich esse natürlich auch ab und zu allein, weil es nicht anders geht. Aber ich erinnere mich, wenn es sich irgendwie einrichten ließ, hatte ich immer ein Lokal, wo ich gerne hingegangen bin. Und dann kannte ich auch alle. Und dann hab ich mich mit denen unterhalten. Mhm. Und die wussten, dass ich kommen werde. Und ne, das war dann wieder so eine familiäre Situation, wo ich hingehe und nicht nur mein Essen esse, sondern während ich esse, nochmal mit denen, ja, wie ist dein Tag, was ist heute passiert? Und ne, nochmal kurz check-in und okay, my neighborhood, also meine Nachbarschaft oder Kommune oder wie man das auch nennt, alles gut, dann gehe ich jetzt wieder zurück zur Arbeit, ja.
Wir wollen ja, So-Young, wir wollen ja heute klären, warum essen wir, wie wir eben essen. Und ich glaube, wir haben jetzt schon viel rausgefunden. Okay, es ist aus der Kindheit, also viel geprägt. Mhm. Gewohnheiten hast du schon angesprochen. Gibt es sonst noch Gründe, wieso wir so essen, wie wir eben essen? Und die große Frage ist ja, wie können wir das ja dann ändern? Also wenn wir damit zufrieden sind, wie wir essen, ist ja alles gut. So, dann ne, muss man unseren Podcast jetzt hier auch nicht hören und man ist ja total fein. So. Aber viele essen ja wirklich seit Jahren oder seit Monaten so, sind aber nicht damit zufrieden, sondern wollen was verändern, wollen jeder anders. Der eine will ein bisschen mehr Proteine essen, der andere will abnehmen, der andere will ein bisschen mehr Leistung am Tag haben. Da hatten wir ja schon verschiedene Podcast-Folgen zu welchen Lebensmitteln sollte man greifen. Aber du schaust dir ja den Körper, das Gehirn an und die Entscheidungen. Also was würdest du vielleicht den Menschen jetzt da draußen noch mitgeben wollen, dass wir eben anders essen, als wir es bislang machen. Was kann uns helfen? Was kann uns nach vorne bringen?
Also, aus der Wissenschaft kann ich berichten, Obst und Gemüse, so langweilig das klingt, hat tatsächlich sehr starken Einfluss auf ein tägliches Wohlbefinden. Das können wir wirklich Tag für Tag vorhersagen. Wenn ich einfach beobachte, wie viel hat Jonas heute gegessen, kann ich sagen, Jonas, geht's heute gut.
Ja?
Ja. Also und das ist sehr stark ein Effekt. Wir haben sogar eine Studie in der Pandemie durchgeführt, beim zweiten Lockdown. Das war kurz vor Weihnachten, wo Angela Merkel im Fernsehen war und gesagt hat, oh bitte nicht reisen, wo es allen sehr schwer fiel. Da haben wir diese Studie gemacht und geguckt, wie Obst und Gemüseanteil, und jeder wusste, was er gegessen hat, weil jeder saß zu Hause und hat gegessen, und wie stark das Wohlbefinden vorhersagen konnte. Also das kann ich auf jeden Fall berichten. Also wenn jemand sein Wohlbefinden verbessern will, so einfach das auch klingt, viel Obst und Gemüse. Wenn man tatsächlich überhaupt ändern möchte, wäre es ganz gut, wenn man ein bisschen Selbstbeobachtung betreibt. Mhm. Weil wir ganz viel essen, ohne drüber nachzudenken. und einfach mal akribisch zu notieren, was habe ich gegessen. Wer damit Freude hat, kann auch gerne bei uns an der Studie teilnehmen. Das machen wir sehr gerne. Aber dann wird ganz häufig bewusst, was man eigentlich ändern möchte. Ich möchte zum Beispiel, ich merke, dass ich um 3 immer meinen Schokoriegel essen muss. Das möchte ich nicht, weil das ist diese extra Kalorie oder danach bin ich immer total müde. Ja. Und dann zu überlegen, okay, was möchte ich stattdessen tun? Okay, dann esse ich stattdessen einen halben Apfel. Trotzdem führe ich das Verhalten aus, aber es ist nicht so schlimm. Aber ich befriedige mich sozusagen, indem ich das ersetze. Ja, das sind so kleinere Schritte, die man machen kann. Erstmal beobachten, bewusst werden, so einen Plan machen. Wie möchte ich das machen? Ich merke, dass ich jeden Morgen so einen super fetten English Breakfast esse. Ja, ich weiß es nicht mit meinem Cholesterin-Level, ob das weitergehen soll oder nicht. Oder ich merke immer, dass ich nachmittags super müde bin. Was esse ich denn mittags? Ja, dass man das überhaupt als etwas wahrnimmt, was so ein fundamentalen Effekt auf mich und mein Gehirn und ne, wie ich funktioniere, haben kann. Ich glaube, diesen Bewusstsein haben viele gar nicht.
Genau, also erstmal in das Bewusstsein kommen, aber dann kommt ja der Stress, dann kommen die Emotionen, dann bin ich traurig, ja. Dann habe ich Liebeskummer.
Ja.
Und dann reicht mir halt der Apfel nicht, sondern ich will diesen Schokoriegel.
Das stimmt, ja, da bin ich auch total bei dir. Und natürlich, dann gibt es Cheat Days oder dann bin ich halt, heute ist es so und ja, dann ist es eben so.
Ich bin auf der Hochzeit und da sind 5 Torten.
Ja,
so, ne? Und ich kann die jetzt nicht auslassen.
Kann
aber
ich total verstehen.
Da sagst du dann liebevoll mit sich umgehen, ja. Dass es eben 1-2 Tage dann eben nicht so ist. Aber also es darf man dann essen sozusagen und sich da nicht hart ins Gericht gehen, sondern das dann zulassen. Aber es geht um die wahrscheinlich wieder 80-20-Regel, um die anderen 80% übers Jahr verteilt.
Genau, also größtenteils daran halten. Aber natürlich bei solcher Angelegenheit würde ich jetzt überhaupt nicht zu streng mit sich sein. Im Gegenteil, die Studien zeigen, wenn man zu sehr zügelt, das hat immer ein Backfire. Das hat immer ein Nachspiel. Das heißt, irgendwann platzt der Knoten und irgendwann schiebe ich alles in mir rein. Bei so einer Hochzeit. Und aber wenn man jeden Tag zufrieden mit sich war, dann hat man auch das gar nicht, dass man denkt, ich muss es. Und das ist eigentlich der Krux bei der Selbstkontrolle. Ich möchte abnehmen, also ich zügel. Ich esse nur 2 Eier über Mittag und esse das nicht und jenes nicht. Das halte ich vielleicht eine Woche aus, maximal. Aber dann ist der Damm gebrochen, weil es gibt so eine psychologische Theorien, die sagen, dass wir haben nur gewisse Masse an Selbstkontrolle. Es ist wie so ein Muskel. Und wenn wir das die ganze Zeit anspannen, irgendwann müssen wir es loslassen. Und dann sind sie auch sehr müde. Jonas, du hast ganz, ganz viel gearbeitet, es war super viel zu tun, hast irgendwie 16 Stunden am Tag gearbeitet und irgendwann denkst du so, jetzt schiebe ich mir diesen Torte rein oder Schoko rein oder so. Und das ist dieser Kompensationsmechanismus. Wenn man zu viel Selbstkontrolle, auch nicht nur im Essen, aber beim Arbeit oder für die Prüfung lernen oder was auch immer, ausgeübt hat, dann halten wir so ein Konto im Kopf und denken, okay, das muss ich wieder wettmachen, indem ich esse. Ja, und genau deshalb funktionieren diese Diäten auch nicht. Also auf die Dauer nicht. Deshalb ist meine Empfehlung immer, ich bin Team Gewohnheit ersetzen und ganz langsam.
Das heißt, wir nehmen auf jeden Fall mit dieses Bewusstmachen. Das weiß ich auch noch, dass in den Corona-Jahren, wo wir uns ja weniger bewegt haben, sogar weniger Sport gemacht haben, weil ich ja nicht ins Gym gehen konnte, habe ich sogar dann mich gefragt, weil es dann ein paar Kilos dann zunahm, habe ich mein Frühstück mir mal angeschaut und habe ich dann festgestellt, weil ich dann das einmal kurz getrackt habe, weil ich hatte mal 10 Löffel Haferflocken, Nüsse, Obst, ne, also so ein richtiges Porridge und habe dann gemerkt, oh, ich habe ja schon 1000 Kalorien direkt zum Morgen. Und dann habe ich es halt halbiert auf nur noch 5 Löffel Haferflocken quasi und ein bisschen weniger Obst, weniger Nüsse und habe gemerkt, es tat trotzdem mir gut sozusagen. Ne? Und da sich dieses Bewusstmachen, was esse ich eigentlich über den Tag und was bedeutet das auch von den Kalorien her, weil wir wollen ja immer Energie haben, aber wenn wir natürlich mehr essen, als wir eigentlich verbrennen, auf lange Sicht wird das eben nicht gut gehen.
Ganz genau, ja.
Ich möchte mit dir noch ein bisschen, wir haben auch über das soziale Umfeld ja gesprochen, ich möchte mit dir jetzt noch gleich über das Umfeld des Supermarktes ja sprechen, weil das ja auch einen großen Einfluss hat oder Restaurants auf unsere Konsumentscheidung. Gibt es aber noch was, damit wir da so einen Haken hintermachen können, weil du hast diese vielen Studien, haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das würdest du noch gerne erwähnen, welchen Einfluss eben Nahrung auf Entscheiden, Handeln, unser Gehirn hat, was uns bewusst werden sollte. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, ja, das will ich unbedingt noch loswerden?
Ich glaube, Stress ist noch so eine Sache. Mhm. Also da gibt es Widersprüche, ob Stress jetzt Essen fördert. Bei manchen Menschen ist das so, bei manchen anderen ist es nicht so. Wieso das so ist, das weiß man noch nicht.
Genau, also ich glaube, die einen essen ja, wenn sie viel Stress haben, so um beruhigt zu werden, ja, um zu entspannen. Andere wiederum, wenn sie viel Stress haben, vergessen zu essen.
Ja, ich glaube, sie können gar nichts essen,
genau,
oder so.
Hm? Diese zwei Typen gibt es, glaube ich, die sind noch so angespannt, die können, genau, jetzt gar nicht etwas essen.
Genau, ja, und ich glaube, in beiden Fällen wäre es gut, vom Stress runterzukommen. Das ist jetzt einfach gesagt. Aber wenn man irgendwie sich gewundert hat, ich nehme immer zu, wäre das auch ein Faktor, worauf man achten könnte und gucken könnte, könnte ich irgendwie meinen Stress reduzieren? Wie verändert sich mein Essverhalten? Weil man isst nicht nur aus Hunger, wie gesagt, und das kann auch sein, weil man sich damit entspannen kann oder natürlich wir um Stress, wieder Jäger-Sammler-Situation, wir müssen jetzt ganz viel rumrennen, weil wir keinen festen Wohnsitz haben, sondern wir müssen jetzt explorieren, das ist ein bisschen stressige Situation, es ist alles ein bisschen unsicher, dann kann es natürlich sein, dass wir in dem Moment horten wollen. Und sobald was so Essbares da ist, essen wollen, weil wir einfach nicht wissen, wann die nächste Mahlzeit sein werden. Das kennen wir auch, ne? Ich weiß, ich bin jetzt in so einem ganz langen Meeting dabei. Ich weiß nicht, haben die jetzt sich um Mittag gekümmert oder nicht. Ich weiß nicht, wann meine nächste Mahlzeit ist. Jetzt haben sich hier Kaffee und Keks gestellt. Ich esse erstmal ganz viel Keks. Mhm. Ja. Und einfach mal da zu gucken, okay, kann ich irgendwie meinen Stress reduzieren? Das ist, glaube ich, auch eine recht wichtige Sache, was viele vernachlässigen.
Und ich hatte jetzt, wir hatten nämlich letztens noch einen Workshop mit einem Ernährungsexperten, der für viele Fußballvereine gearbeitet hat. Und der hatte dann einer Mitarbeiterin gesagt, die hatte das Problem, dass die viel Stress über den Tag hat an Meetings. Mhm. Und dass sie dann nach Feierabend nach Hause kommt und überhaupt gar keine Energie hat mehr auf Sport oder irgendwas zu machen, mhm, sondern sich eigentlich nur noch hinlegen möchte. Mhm. Und sie kann aber nichts nach der Arbeit direkt essen, weil sie eben nichts runterbekommt. Ja. Und dann war sein Tipp, nur ein Bissen oder zwei Bissen, also gar nicht eine ganze Portion irgendwas zu essen, sondern nur an einem Riegel so ein bisschen nur was abzubeißen, weil durch dieses Kauen anscheinend in unserem Gehirn was passiert. Du nickst schon. Wie ist deine Erfahrung, dass so dieses Kauen, so dieses bisschen was nur im Mund haben, dass das wieder so uns Energie gibt oder uns wieder ein bisschen beruhigt?
Ja, super.
Wie ist deine Einschätzung dafür?
Ja, das ist so ein Cueing-Effekt, würde ich sagen, würden wir nennen. Also das kennst du bestimmt. Du bist irgendwo total gestresst, hast das Essen vergessen und dann geht man doch ins Restaurant, dann riechst du das und dann denkst, oh krass, ich hatte so einen Hunger. Mhm. Und das ist genau, was er auch beschreibt. Er will so ein Cue geben, dass der Körper merkt, wie ist gerade mein, ne? Und zum Beispiel kann man damit eigentlich auch recht viel arbeiten, weil die Verdauung oder Nahrungsaufnahme passiert nicht erst, wenn das Essen in meinem Magen drin ist, so wie beim Proteinshake oder so, sondern das passiert schon, wenn wir uns das angucken oder auch gar nicht, weil der Körper darauf eingestellt ist. Zum Beispiel, ich esse immer Mittag um 12 Uhr mittags. Das heißt, mein ganzer Körper und Gehirn ist darauf ausgelegt, dass um 12 Uhr hier jetzt was zu essen kommen muss. Und wenn es nicht der Fall ist, dann werde ich das zu spüren bekommen. Und das ist ja auch gut. Das sollte der Körper ja machen, weil der bereitet sich darauf vor. Und genau das ist, was dieser Cueing macht. Ja, es signalisiert, okay, jetzt.
So, Jung, dann lass uns mal über die Supermärkte sprechen. Ja. Denn du beschäftigst dich auch mit der Konsumentscheidung grundsätzlich. Und wir kaufen eben in Supermärkten ein. Welchen Einfluss hat so ein Supermarkt, so eine Umgebung auf unsere Entscheidungen? Und wie können wir uns vielleicht auch davor so ein bisschen schützen? Weil ich glaube, die ganzen Tricks von den Supermärkten hat der eine oder andere schon mal gehört. Aber genau, wie stark ist der Einfluss dieser Umwelt? Mhm. Und zweitens, gäbe es Strategien, Tipps, wie wir uns so ein bisschen schützen können davor?
Wie gesagt, Essen ist Gewohnheit. Und wenn ich jetzt hier so ganz blauäugig mittags in die Kantine gehen würde, würde ich sagen, ja, Schnitzel mit Pommes. Ne? Und wie kann ich mich dazu bringen, dass ich genau das nicht mache? Mhm. Eine wichtige Sache ist, wenn wir jetzt in so eine hungrige, impulsive Situation eine Entscheidung treffen wollen, dann ist das nie gut. Also hungrig einkaufen gehen, auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, nichts.
Ich habe mal gehört, hungrig einkaufen gehen ist wie betrunken flirten. Man geht mit Sachen nach Hause, die man eigentlich gar nicht will. Also hungrig einkaufen gehen ist keine gute Option.
Genau, oder hungrig in die Kantine gehen oder ins Restaurant gehen ist auch keine Option. Und wir können viel rationalere oder kontrolliertere Entscheidungen treffen, wenn wir für die Zukunft entscheiden, ich sage jetzt mal. Ne? Und deshalb bin ich ein großer Fan von Meal Prep, also vorbereitetes Essen, was man mitnimmt, ist sowieso immer gesünder, sage ich mal, weil man weiß, was man da reingetan hat. Man ist nicht in dieser, kommt nicht in diese Bredouille-Situation, wo man jetzt schnell was zu essen versorgen muss. Und dass man einfach vorbereitet ist. Ich weiß, dass ich um 12 Hunger haben werde. Ich komme nicht vor 1 nach Hause, also bereite ich mich vor. Und auch so mit Einkaufen umzugehen, zu überlegen, okay, was will ich denn zubereiten, also kaufe ich das ein und ich gehe dahin und kaufe das ein und komme wieder nach Hause. Das sind so ein paar Tricks wieder, Gewohnheiten zu etablieren, womit man dieser Heißhungersituation oder auch impulsive Entscheidungen ein bisschen regulieren kann.
Ich habe es für mich entdeckt damals. Ich mache mir jetzt immer so einen Wochenplan quasi. Und wenn ich mit so einer richtigen Einkaufsliste, ne, für die Gerichte quasi einkaufen gehe, kaufe ich eben genau das ein, was ich nur will. Und damals, als ich noch so spontan jeden Tag dann, ne, ich hatte Hunger und bin dann einkaufen gegangen, furchtbar, ne, weil ich konnte mich dann auch hier nicht entscheiden, auf was habe ich jetzt Lust und was nicht. Also, ne, das konnte ich gar nicht mit umgehen. Aber diese Planung, die hat mir total geholfen.
Ja, ich glaube, wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann kaufe ich auch alles ein. Weil ich habe auch Lust hierauf und das auch und oh, Kinder Bueno und, ne?
Portionsgröße macht aber auch einen großen Einfluss, oder? Wir wollen immer aufessen.
Genau, also Studien zeigen tatsächlich, dass je größer die Portion ist, desto mehr essen wir. Augen essen mit. Aber was auch sehr wichtig ist, dass wir als soziale Wesen auch von anderen beeinflussen lassen. Also eine Seite ist, stell dir vor, du bist Vegetarier.
Nee, aber ich esse sehr wenig Fleisch, aber genau, ich esse noch Fleisch.
Nehmen wir mal an, du gehst in Mittagessen mit ein paar Kollegen und die sind alle Hardcore-Veganer und du denkst aber, ach, aber das Fleischgericht sieht sehr lecker aus, ne? Und dann würdest du dich aber nicht trauen, jetzt zu sagen, aber ich nehme das blutige Fleisch, ja? Weil jetzt ist hier soziale Norm so, alle sind Veganer, das wird nicht gut sein, so. Andererseits gibt es auch das Phänomen Futterneid. Ja, dass man dann bestellt und dann sehe ich das Essen, was du bestellt hast und denke, Mist, das wollte ich eigentlich, ja. Und das heißt, wir als soziale Wesen und wir lernen durch unser soziales Umfeld, was wir essen sollen. Und das haben wir immer noch behalten. Das heißt, wenn jemand anderes was isst, dann scheinen wir auch das wertiger zu empfinden. Und das reicht auch, wenn du nichts sagst, sondern einfach nur hinguckst. Also unsere Studie zeigen, wenn ich irgendwas hingucke, dann nimmt das schon den Wert zu für den Beobachter.
Eure Studien sind ja nicht nur nützlich für uns Privatmenschen, sondern ja auch für viele Unternehmen und Hersteller. Ne? Es gibt ja dieses, nicht das Gerücht, aber diesen Mythos ja, dass gerade bei Chips, dass das so die perfekte Kombination für unser Gehirn ist. Ne? Ich hatte es mir mal rausgeschrieben, 45% Kohlenhydrate, 35% Fette, das setzt jede Selbstbeherrschung irgendwie aus. Ne? Also eure Studien sind ja auch für Hersteller dann interessant, dass sie dann merken, okay, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette oder Süß macht bei den Menschen so ein Feuerwerk im Gehirn. Mhm. Wie schätzt du das so ein, dass ja dann Hersteller und Unternehmen das ja gegen uns ja eigentlich benutzen?
Ja.
Ne? Weil wir wollen ja eigentlich nicht die Chips jeden Tag und dann eine ganze Tüte.
Ja.
Aber die sind ja auch clever.
Ja, also natürlich wäre es mir eher gelegen, dass zum Beispiel die Politik oder die Schulen oder ne, wo also Kinder, deren Essverhalten reguliert werden kann, Mensen vielleicht mehr darauf hören würden oder mehr interessiert wären. Tatsächlich werde ich auch von denen angesprochen, aber bei weitem nicht so oft wie Unternehmen, denke ich mal. Bei Zucker und Fett ist es ein ganz spannendes Thema, weil wie du sagst, wenn Zucker und Fett kombiniert wird, prominentes Beispiel ist Chips, aber auch Schokomuffin. Da wieder zurück in Jäger-Sammler-Situation. Es gibt eigentlich quasi keine natürliche Nahrungsmittel, was Zucker und Fett kombiniert. Mhm. Meiste Nahrungsmittel in der Natur sind entweder Zucker, entweder Fett, ne? Mhm. Aber sehr selten die Kombination. Das macht es natürlich artifiziell, sage ich mal. Das ist eine neue Erscheinung. Das haben wir, seitdem wir verarbeitete Nahrungsmittel haben. Das ist ganz neu. Und jetzt muss man sich vorstellen, wir haben zwei unterschiedliche Signalwege, wie Kohlenhydrate unser Gehirn belohnend macht und wie Fett unser Gehirn Belohnung signalisiert. Das sind zwei unterschiedliche Signalwege. Wieso, weiß ich nicht. Aber irgendwie hat sich der Körper und Gehirn gedacht, das ist so richtig. Was dieser Schokomuffin oder Chips macht, ist, die stimulieren diese beide Signalwege. Mhm. Das heißt, dass dadurch nicht 1+1=2, sondern viel potenziertere Effekte entsteht. Mhm. Und was auch erklärt, wieso wir so schwach darauf reagieren.
Ich habe zum Abschluss noch, ich glaube, drei Fragen. Die erste Frage, ich glaube, darüber müssen wir sprechen, sind die Abnehmspritzen. Denn die wurden ja mal eingeführt auf dem Markt für Menschen mit Krankheiten, um eben abzunehmen. Waren eher für Menschen mit Krankheiten. Jetzt ist es ja so, dass es eher Menschen nehmen, die es eigentlich gar nicht brauchen, aber die ein paar Kilos abnehmen wollen. Momentan noch sehr teuer, das heißt nur für eine bestimmte Zielgruppe. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahre, wenn es so weitergeht, es bestimmt hier und da ein bisschen günstiger wird, dass es dann immer mehr Menschen auch benutzen können, die einfach abnehmen wollen. Wie siehst du das denn jetzt so im Zusammenhang mit dem ganzen Ernährungsforschung, dass wir jetzt dann solche Abnehmspritzen haben, die ja in unserem Körper etwas bewirken, dass wir weniger Appetit haben? Wie betrachtest du das Ganze?
Ich denke, das müsste man beobachten, wie sich das entwickelt, ob da jetzt noch Nebenwirkungen kommen. Es ist ja auch häufig so, dass nicht alle Leute das vertragen. Und es gibt sicherlich auch andere Veränderungen als nur Appetit. Viele berichten auch Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Ich denke, langfristig müsste man das beobachten. Aber das tatsächlich scheint einiges zu verändern.
Nur zum Verständnis für die Zuhörerin, weil ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt nämlich ein Hormon, das nennt sich das GLP-1. Das ist für unser Sättigungsgefühl quasi zuständig, ob wir jetzt gesättigt sind oder noch Hunger haben. Und diese Abnehmspritzen simulieren quasi dieses Hormon, das dann unserem Körper, obwohl wir gar nichts gegessen haben, das Gefühl gibt durch dieses Hormon, wir sind satt, wir haben gar keinen Hunger mehr. Aber das kommt durch die Abnehmspritze und nicht, weil wir eben was gegessen haben. Und da nimmt man ja schon so einen großen Einfluss ja auf dieses ganze Hormonsystem in unserem Körper. Und da habe ich mich halt gefragt, ne, wie du das aus der Wissenschaft betrachtest, weil wir da ja wirklich ja dieses Essensthema ja völlig umdrehen auf einmal, ne, weil wir unserem Körper was vorgaukeln. Kann aber ja natürlich auch positiv sein. Also deswegen, du sagst, wir müssen abwarten, was für Nebenwirkungen entstehen könnten.
Ja, also unter Nebenwirkungen können ja auch unter anderem Resistenz sein irgendwann. Also bisher scheint das ja keine zu geben. Aber ich sage jetzt mal so, Medikament ist ein Medikament. Und wenn das einen gewissen Effekt hat und man darauf angewiesen ist, dann muss man das auch kontinuierlich nehmen. Und das ist eine Entscheidung, was man trifft. Und ich denke, wenn man diese Entscheidung trifft, Medikament für sehr, sehr lange Zeit zu nehmen, kann man auch eine Entscheidung treffen, Essen umzustellen und das sehr, sehr lange machen. Weil ich denke, gut, das betrifft jetzt nicht für die klinischen Fälle oder für Patienten, die das wirklich nötig haben. Aber wenn ich jetzt nur ein paar Kilo abnehmen will, weil ich mich dann besser fühle, dann wäre das natürlich meine Empfehlung.
Ja. Da sind wir wieder beim einfachen und bequemeren Weg, ne? So sind die Abnehmspritzen. Eine andere Frage, und da muss ich jetzt kurz ausholen, weil ich das super spannend fand. Und zwar habe ich eine Doku gesehen von Arte, die ist aus dem Jahr 2021. Wir haben insgesamt in Deutschland ungefähr 40.000 Supermärkte, laut dieser Doku. Und das Angebot in den letzten 50 Jahren hat sich vervierfacht. Und jedes Jahr kommen so circa 20.000 Produkte auf den Markt. Jedes Jahr neue Produkte. 20.000, da dachte ich auch schon.
Das ist schon krass, ja.
Ja. Und jetzt dachte ich aber, okay, wir haben eine Vielfalt und es sind unterschiedliche Hersteller und so. Und dann hat aber die Doku gezeigt, dass diese 20.000, der Großteil, auf 8 Konzerne zurückzuführen ist. Also nicht auf 10.000, nicht auf 5.000, nicht auf 1.000, sondern auf 8 Konzerne. Und da habe ich mich so die Frage gestellt, jetzt in der Recherche und in der Vorbereitung auf das Gespräch, dachte ich, wir setzen ja teilweise durch gewisse Produkte unsere Gesundheit aufs Spiel oder unsere Energie, unser Wohlbefinden und. Und das machen wir eigentlich nur, damit irgendwie 8 Konzerne dann irgendwie davon profitieren. Da dachte ich so, wie paradox ist das, dass so wenige Hersteller oder Konzerne eigentlich unsere Ernährung ja mitbestimmen, oder? Also wie siehst du so dieses Zusammenspiel aus, ne, was wir essen und eigentlich ja paar einzelne Unternehmen, die so einen großen Einfluss haben?
ich stimme dir total zu und ich glaube, das gehört zu einem Thema, was wir bis jetzt in diesem Podcast nicht besprochen haben, verarbeitetes Lebensmittel. Mhm. Wir reden jetzt nicht von Gemüse und Obst, sondern wir reden jetzt von Produkten, die industriell produziert werden. Das heißt, die müssen verarbeitet werden, da müssen Aromenstoffe hinzugefügt werden und so weiter und so fort. So, jetzt muss man sich das mal so vorstellen. Wenn ich möchte, dass mein Kind richtiges Essen lernt, dann sollte es wissen, wie eine reife Gurke schmeckt und nicht, wie ein Gurkenaroma ist. Der Körper von dem Kind sollte wissen, wie duftet eine reife Gurke und wie fühlt sich mein Körper danach an. Das möchte ich, dass das Kind lernt. Ja. Und eigentlich sollten wir in die Richtung gehen, bewusst oder unbewusst, wenn ich Defizit in etwas habe, dann suche ich nach einem Nahrungsmittel und esse das. Das ist, was die Tiere machen, die im Wild leben. Und das ist essentiell. Was wir mit verarbeiteten Lebensmitteln machen, ist genau das zu verlernen. Weil es riecht so, aber es gibt mir nicht, was es verspricht. Ja, da gibt's so einen Fehler. Das ist ein Mismatch. Und ich sage jetzt mal, wenn jetzt ein Kind diesen Mismatch immer lernt, dann später, wenn eine richtige Gurke da ist, dann wird das nicht als Gurke mit diesen Nährstoffen und danach fühlt sich mein Körper so an lernen, sondern Gurkenaroma ist gekoppelt mit das und das. Also ne, was ich künstliche Zusammensetzung gelernt habe. Und ich glaube, das ist für jeden eine Entscheidung, möchte ich das so oft tun, dass mein Körper das so lernt. Klar, es gibt sehr, sehr viele fertige Produkte, aber es gibt auch nicht fertige Produkte. Und da kann man, glaube ich, doch noch ein bisschen Kontrolle über sich selber haben.
Ja, ich fand es, wie gesagt, 20.000 pro Jahr und dann
von 8 Konzernen.
Also ne, der Großteil von 8 Konzernen, da dachte ich so, Wahnsinn, ne, dass die das eigentlich mitbestimmen, was in unserem Supermarkt uns angeboten wird. Weil ich bin immer noch der Meinung, natürlich haben wir eine Selbstkontrolle, natürlich können wir selbst entscheiden, aber wie du es ja auch gesagt hast, wenn dir etwas angeboten wird, wenn du in einen Supermarkt gehst und diese Auswahl siehst, die beeinflusst uns eben. Und wenn wir eben in Anführungsstrichen nur unverarbeitete Lebensmittel hätten, rein theoretisch, und diesen ganzen anderen Mist vielleicht nicht, dann würden wir uns, glaube ich, ganz anders entscheiden im Alltag, als wenn wir natürlich dann sehen, okay, hier kann ich etwas in die Mikrowelle tun, nach 10 Minuten ist es fertig oder ich muss jetzt eine Stunde kochen. Natürlich weiß ich, dass dann viele den bequemeren Weg gehen, aber deswegen, ja.
Aber ich glaube, dazu gehört auch so ein bisschen Mindset-Shift, weil viele sagen, oh, ich muss mich jetzt belohnen, ich esse jetzt einen Schokoriegel, anstatt zu sagen, wow, ich hatte heute wirklich einen harten Tag. Ich tue mir jetzt was richtig Tolles und richtig Gesundes. Ja, bisschen nerdy, aber es ist machbar. Und das gesunde Essen nicht als etwas, was man zügeln muss, wo man sich da zusammenreißen muss, sondern etwas, ich belohne mich jetzt richtig. Ich mache einen richtig schönen großen Salat mit exotischen Früchten oder was weiß ich.
Das ist ein spannender Aspekt noch, dass man sagt, ne, wenn man so einen richtigen miserablen Tag hat oder einen richtig anstrengenden Tag, dass man dann nicht sagt, jetzt belohne ich mich mit Süßigkeiten, mit Schokolade, weil mir das irgendwie ein gutes Gefühl gibt, sondern zu verstehen, dein Körper hat jetzt 100% gegeben oder 120, der ist jetzt gerade bei null, ist wie eine Batterie und du musst ihn jetzt wieder aufladen, damit du am nächsten Tag wieder fit bist. Also ist was Vernünftiges in Anführungsstrichen, was deinem Körper wieder Energie gibt.
Genau.
Und nicht wie ein Schokoriegel, was dir kurz Energie gibt und dann bist du wieder im
Koma.
Tief,
ja.
Genau, im Koma.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist so ein Mindset, was viele nicht haben, weil viele das gesunde Essen mit, oh, ich muss mich dann zusammenreißen, ich darf nicht alles essen. Dann denke ich, aber guck mal, wie gesagt, du isst etwas, das wird ein Teil von dir. Dann gib doch viele gute Sachen, damit du gute Teile hast, um zu funktionieren. Ne? Und ich glaube, das ist ein Mindset-Shift, was ja viele nicht haben. Und dann auch noch mal den sozialen Aspekt, jemand, der mir was zu essen gibt, der versorgt mich, jetzt zu sagen, ich versorge mich jetzt. Ich Self-Care. Und das ist, dass ich eine sehr schöne Mahlzeit mir mache. Ich setze mich hin und genieße das mit Glas Wein und denke, toll. Hast du toll gemacht, schönen Tag gehabt, genieß es.
Ja, schön. So, Jung, wir haben eine Abschiedsfrage. Wir haben ja schon gesagt, das Motto von uns ist nicht mehr, sondern anders. Das ist ja auch anscheinend dein Motto, dass man Gewohnheiten ersetzt. Sehr fiktiv. Du hast die Nummer von allen Menschen in Deutschland. Du könntest auf einem Knopfdruck eine Nachricht an diese Menschen jetzt senden. Was würdest du dir wünschen? Gibt es da eine Sache, die kann jetzt übergeordnet sein oder auch sehr spezifisch? Was sollten wir in Zukunft anders machen? Was würdest du dir wünschen, wo du sagst, hey, das hat so einen großen Hebel, das sollten wir mal in Zukunft anders machen? Was
wäre das? Ich glaube, ja, da wäre das wirklich Ernährung bei Kindern und Jugendlichen optimieren und gesünder und diverser gestalten.
Weil das uns eben so sehr prägt für die weitere Zeit dann.
Genau. Ne? Und auch, ne, wenn es im Haushalt nicht funktioniert, wenn ein Kind jeden Tag zum Mittag ein gutes, gesundes Essen bekommen hat, weiß, wie das schmeckt und wie das sein soll. Und ich glaube, damit kann man so vieles vorbeugen und so viel Gutes machen und auch dem Kind das Gefühl geben, du wirst geliebt, du wirst versorgt.
Schöner Abschluss. Ja, wenn man mehr über dich erfahren möchte, wie gesagt, man findet dich unter So Young Koo Park. Wenn man mal so ein bisschen in deine Arbeit reinschauen möchte, und ich hatte es ja auch schon im Intro erwähnt, ihr macht ganz, ganz viele Studien. Nicht alle sind öffentlich, aber wer sich so ein bisschen interessiert oder ja auch immer an so einer Studie teilnehmen möchte, also Charité in Berlin, dort arbeitest du und am Institut, am Deutschen Institut für Ernährungsforschung. Dort bekommt man auf jeden Fall mal ein paar Erkenntnisse und du bist in der ein oder anderen Arte-Doku auf YouTube zu sehen, wo es um das Thema Ernährung geht. Also da wird man dich auch nochmal finden. Gut, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank, Jonas. Das hat Spaß gemacht.